Projekt Umbruch. Ein Podcast über 1989 und alles, was danach passiert ist.
Hallo und herzlich willkommen zur nunmehr 10. Folge des Projekt Umbruch Podcasts, wo wir ich euch wieder ganz herzlich begrüße. Und nicht nur ich begrüße euch, sondern auch mein guter, geschätzter Freund Markus ist mit mir hier und eine dritte Person, die uns schon länger unterstützt, die aber noch nicht kennt, die Markus euch jetzt kurz vorstellen wird.
Genau, René konnte heute nicht, aber dafür haben wir eine ganz tolle Unterstützung, nämlich Saskia, die uns schon bei der Recherche der vergangenen Folgen unterstützt hat und auch wahrscheinlich weiterhin im Podcast unterstützen wird. Und ja, wir freuen uns total, sie mit dabei zu haben, jetzt in der 10. Folge, nach einem Jahr, wo wir diesen Podcast machen und jetzt ganz happy sind, dass der jetzt Geburtstag hat, ne? Geburtstag feiert. Also Saskia, herzlich willkommen.
Ja, ein großes Hallo. Dankeschön. Ein großes Hallo auch von mir nach da draußen in den Äther. Genau, ich bin wie die anderen drei auch ein Nachwendekind und habe ebenfalls in den letzten Jahren gemerkt, dass mich die Nachwendezeit dann doch mehr geprägt hat, als ich vielleicht bisher angenommen hatte, und habe auch Lust bekommen, dort mehr Stimmen zu hören zu dieser Zeit, zu dieser prägenden Zeit für doch anscheinend viele von uns, und auch mit ihnen ins Gespräch zu kommen. Und eine Gesprächspartnerin, die wir diesmal gewinnen konnten, ist die Autorin Manja Prekels. Sie ist uns bekannt vor allem durch zwei Bücher, die sie geschrieben hat. Einmal als Mitherausgeberin einer Textsammlung, die Kaltland heißt, die sie zum 20-jährigen Jubiläum der Wiedervereinigung, also vor etwa 10 Jahren, mit herausgegeben hat, und wo sie und ihre Mitherausgeberin und Autorinnen in dem Buch auf die Leerstellen des Gedenkens oder der Erzählung rund um die Wiedervereinigung hinweisen. Und von ein paar Jahren ist auch ein biografischer Roman von ihr erschienen, der Als ich mit Hitler Schnapskirschen aß heißt, und der sich mit der Wende- und Nachwendezeit ihres Lebens sozusagen, also als Teenagerin in einer brandenburgischen Kleinstadt befasst. Und vor allem ist das Buch bekannt geworden wegen seiner Auseinandersetzung mit der rechten Gewalt, die wir heute oft unter dem Schlagwort Baseballschlägerjahre verhandeln oder uns dadurch bekannt ist. Genau, und über ihre Biografie und deren politischen Deutung und der geschichtlichen Deutung, auch ihrer Thesen, haben wir mit ihr gesprochen, und wir wünschen euch ganz viel Spaß jetzt beim Hören des Interviews.
Viel Spaß.
Wieder einmal haben wir einen Gast, und wir haben einen ganz besonders tollen Gast. Wir haben Manja Prekels bei uns, die Schriftstellerin und Stadtschreiberin von Rheinsberg, und wir sind sehr froh. Wir sind auch ein bisschen Fans und hoffen, dass wir da unsere journalistische Distanz so ein wenig fahren werden können. Aber wenn noch nicht, ist auch okay. Hier im Podcast-Gewerbe geht das ganz gut, denke ich. Wir freuen uns jedenfalls, dass Sie da sind. Hallo, Manja Prekels.
Hallo.
Hallo. Und wir, das sind heute drei, ich, Daniel, Markus ist dabei, und zum ersten Mal, wir haben Sie jetzt als Zuhörerin noch nicht gehört, Saskia ist da.
Hallo, genau. Ich hoffe, man versteht mich halbwegs, weil ich kriege euch nur so ein bisschen verzögert mit. Ist aber auch ganz unterhaltsam. Super. Genau, wir haben uns gefragt, da Sie ja gerade Stadtschreiberin in Rheinsberg, im Schloss Rheinsberg sind, ob es eine andere ostdeutsche Stadt gibt, in der Sie gerne auch Stadtschreiberin werden. Und welche ostdeutsche Stadt wäre das?
Eine spannende Stadt, die ich noch wenig kenne, aber die mich super interessiert, ist Halle. Also ist vor allen Dingen eine größere Stadt. Rheinsberg ist ja nur sehr klein. Aber Halle wäre so eine Stadt, die ich überhaupt interessant finde, in der ich gerne mal länger Zeit verbringen würde.
Warum gerade Halle?
Ich kannte Halle so in der unmittelbaren, also Anfang der 90er war ich da mal in einem besetzten Haus, habe später dort auch Lesungen gehabt mit verschiedenen Büchern, unter anderem mit Kaltland, das ich mal zusammen mit Markus Liske und Carsten Krampitz rausgegeben habe, das so die Verwerfung der 90er Jahre auch beschreibt. Ich hatte immer einen tollen Eindruck von der Stadt. Also die ist nicht fertig. Also die ist so, also einerseits sieht man eben all die Missstände, die man überhaupt in Ostdeutschland sehen kann. Aber es gibt so eine lebendige Szene, so kam es mir vor. Super, also ich habe ganz spannende Gespräche geführt, tolle Leute kennengelernt. kenne auch jemanden, der in Halle lebt, den ich öfter besucht habe in den Jahren. Ja, Halle ist spannend. Also wenn Halle mal so ein halbes Jahr Halle wäre, wäre, glaube ich, ganz spannend.
Und ist sie anders unfertig als andere Städte im Osten? Oder?
Naja, Leipzig ist ja nun inzwischen schon ziemlich, also die Gentrifizierung vollzieht sich da wie anderswo auch. Da ist sicher auch Halle nicht ganz frei davon. Aber ich weiß nicht, Halle hat so offene Wunden und Risse, so auch im Stadtbild. Die ist ja eine Unistadt, das ist sowieso spannend. Ja, ich kann es gar nicht genau sagen, es ist mehr so ein Gefühl. Also, dass mich so ein bisschen nach Halle zieht. Meine Neugierde zieht mich nach Halle. Leipzig kenne ich gut und Leipzig hat sich ja auch radikal verändert in den Jahren.
Ich persönlich habe immer ein bisschen Angst vor Halle. Ich weiß gar nicht so genau, warum, weil ich glaube, da sitzt dann doch dieser eine oder mehrere Nazi-Verlag, der da so ist. Und dann stelle ich mir vor, dass es da so ein riesiges Umfeld von Nazis auch gibt in der Stadt. Und irgendwie habe ich dann tatsächlich, also nicht körperlich, weil ich nicht darüber nachdenke, nach Halle zu ziehen, aber ich habe irgendwie die Assoziation, dass ich da so eine Unsicherheit habe, so eine Angst vor Halle. Was komisch ist, weil ich auch positive Assoziationen, also ich kenne auch Menschen, die da gewohnt haben, toll gewohnt haben und da ist auch, und es ist tatsächlich dieses Unfertige, finde ich auch reizvoll, aber ich bin ein furchtsamer Mensch, wie ich immer wieder öfter merke.
Na klar gibt es in Halle eine, also ich weiß, dass die so eine rechtsradikale Kampfsportszene ist da groß und sehr aktiv und auch Blatt und Anna und beziehungsweise also dieses ganze Umfeld ist da über alle Jahre sehr wirksam gewesen. Ich kenne auch Leute, die da schlimm bedroht lebten und leben. Aber das ist ja, sollte kein Kriterium sein, fürchte ich. Also weil wo ist es schön? Wo ist man davon frei? Ja, das ist ja eben die Krux. Und das ist ja auch das Gemeine an der Grundsituation im Land.
Ist wahrscheinlich auch eine Illusion, dass ich in Schöneberg, wo ich wohne, dass da keine Nazis rumlaufen würden.
Ist ja, ganz sicher.
Gut, aber kommen wir vor, wir wollten dieses Interview gerne zunächst noch mal kurz weg von Halle, weg von Rheinsberg zurück, wo alles losging bei Ihnen. Und Sie fragen, ob Sie erzählen könnten, wann und wo Sie geboren und aufgewachsen sind. Und vielleicht dabei auch interessiert uns immer so ein wenig, was für eine Generation gehören Sie eigentlich an? Also insbesondere im Hinblick auf diese Umbruch, wie wir es nennen, oder beziehungsweise Wendesache.
Na, ich gehöre so zu dieser Alterskohorte derjenigen, die pubertär waren, als die Mauer fiel, also mit Systemzusammenbruch. Waren wir mitten in so einem persönlichen Systemzusammenbruch. Wenn man so will, Kindheit ist vorbei und erwachsen ist man nicht. Man hat keine Stimme, man wird nicht gehört, aber man kriegt alles ganz genau mit. Ich glaube, das ist schon spannend, so, also diese Perspektive, die auch viele geprägt hat. Also Schäpe, Mundlos, Bönhardt sind so ungefähr auch diese, sie sind der Kohorte zuzuordnen. Petri auch. Ich bin in Zehlendick, nordöstlich von Berlin aufgewachsen, eine Kleinstadt. War mal einst eine Arbeiterhochburg, die geprägt war durch die Ziegeleiindustrie. Um 1900 sind dort riesige Tonvorkommen entdeckt worden. Dort wurde Ton abgebaut und Ziegel wurden hergestellt. Also ganz viele Straßenzüge von Ost-Berlin zum Beispiel sind aus Zehlendicker Ziegeln hergestellt. Also mit der wachsenden Metropole wuchs eben auch der Bedarf an diesen Rohstoffen und dementsprechend auch diese Stadt, die tatsächlich zu ihrer Blütezeit, also eines der ersten Lichtspieltheater hatte zum Beispiel, ist lange her, muss man sagen. Als die Mauer fiel 1989, war die Ziegeleiindustrie zwar noch existent, aber unter schrecklichsten Umständen mussten die Leute da immer noch leben, arbeiten wie vor 100 Jahren. Ich habe da selber produktive Arbeit gemacht, also so als Unterrichtsfach gab es das ja in der DDR und habe die Leute dort arbeiten sehen, die hat man auch erkannt, ja, also die Härte der Arbeit. Die hat die Körper auch geprägt. Man konnte sofort erkennen, wer Ziegeleiarbeiter war oder da aus diesem Umfeld stammte. Und ja, da bin ich aufgewachsen, da bin ich auch geboren. Das Krankenhaus existiert nicht mehr. Und ja, habe da eigentlich eine ganz schöne Kindheit verbracht. Aber ja, Kindheit ist immer so gefährlich. Ja, schöne Kindheitserinnerung hat wahrscheinlich jeder. Aber dadurch, dass die Eltern werktätig waren und man selbst hatte eine Menge Freiheit. Ja, also ich erinnere mich an eine sehr freie Kindheit, in der ich ganz viel selber machen konnte, was ich wollte. Viel Freizeit so verbringen konnte, wie ich wollte. Also viel draußen war, viel gebadet, viel geangelt, viel im Wald unterwegs gewesen. So. Und ja, die Kindheit endete dann tatsächlich abrupt auch spätestens mit dem Mauerfall, der ja dann doch stark alles verändert hat. Unter anderem die beiden Hauptwerke im Ort, in dem alle beschäftigt waren, fast alle. Es gab ein relativ modernes Werk, das in den 70ern entstanden war. Und ein Neubaugebiet, was auch so dazugehörte, so ganz klassisch DDR. Und dann eben den unteren Teil der Stadt, in dem die Ziegeleiarbeiter in verfallenen Mietskasernen lebten. Und beide Werke schlossen sehr, sehr bald, also nachdem dann eben es zur Wiedervereinigung gekommen war, die man ja so eigentlich ja nicht bezeichnen kann oder sollte. Also mit dem Einigungsvertrag ein Jahr später waren, glaube ich, fast alle arbeitslos, also ganz ein Großteil der Menschen. Und das hat dann die weitere Zeit stark geprägt.
Sie nehmen mir die Worte und die Überleitung quasi aus dem Mund. Wir haben hier diese Überlegung, weil es immer interessant ist zu hören, welchen Begriff die Menschen am besten finden. Also wir, es kursiert der Begriff der Wende. Jetzt haben wir Mauerfall gehört, der Wiedervereinigung, der Vereinigungsvertrag. Mhm. Welchen Begriff oder anders, welcher Begriff ist Ihr Begriff, den Sie gerne mögen? Und wenn Sie beispielsweise den Begriff Wende kontrastiv dazu zunächst hören, was kommt Ihnen da so an zunächst in den Sinn?
Na, Wende, das war in aller Munde irgendwann. Das hieß, es wurde jahrelang so genannt, aber das trifft's ja gar nicht. Es gab ja auch den Begriff der Wendehälse, was ja schon was ganz Klassisches bezeichnet. Also Leute, die immer oben bleiben, egal was um sie herum geschieht, die sich einmal gut anzupassen wissen und sehr schnell abstreifen können ihre Vergangenheit und sich ans neue System anpassen. Jetzt sind hier gerade Tauben vorm, die kämpfen hier vorm meinem Fenster.
Hört man nicht.
Hört man nicht, okay. Ich komme aus der Literatur und das sind eh so Begriffe, die für mich nichts beschreiben. Also die für mich nicht treffen. Ich weiß natürlich, was gemeint ist, aber der Systemzusammenbruch, als den ich die Jahre 89 folgend erlebt habe, trifft es auf jeden Fall eher. Und also negativ betrachtet und als aus einer Verlustrechnung heraus betrachtet. Aber es gab natürlich auch einen utopischen Moment, in dem vieles möglich schien und in dem auch tatsächlich Dinge möglich wurden und waren. Also die Gründung unabhängiger Gewerkschaften, Frauen, die sich zusammentaten und auf die Straße gingen, gemeinsam zu protestieren gegen die Abschaffung ihrer noch zu DDR-Zeiten verbrieften Rechte, ja, also zum Beispiel Abtreibung oder ein Recht auf einen Kindergartenplatz. Also ich habe da auch viel Großartiges erlebt und dass Menschen zu ihrer Stimme finden. Also zum ersten Mal sich trauen, ungehemmt zu sagen, was sie denken. Das ist für mich beides. Kann ich beides erinnern und ist für mich beides wahr. Also gerade Wiedervereinigung ist total blöd und falsch. Das ist ja einfach falsch. Was soll sich da wieder vereinigt haben? Anschluss kann man bringen, aber es gibt eine Menge Leute, die vom Anschluss reden und mit denen ich eigentlich nicht in derselben Suppe schwimmen möchte. Es ist eine Übernahme gewesen. Eine Übernahme des einen Systems, was sicher auch nicht mehr auch nicht das Beste der Welt war und sicher auch große Probleme hatte. Also die BRD der End-80er Jahre war jetzt auch kein Traumland und Helmut Kohl war jetzt auch nicht der gefeierte Held zu diesem Zeitpunkt, der dann später wurde. es gab große Probleme auch mit den Republikanern, die da gerade im Kommen waren und mit Rechtsradikalen in Parlamenten, die da in Parlamente strömten. Und letztlich haben wir die Gerichtsbarkeit und alles, was damit zusammenhing, übernommen, also auch die Wirtschaftsweise übernommen. Und das war sicher fatal und in der Schnelle der Zeit auch wirklich katastrophal für das soziale Miteinander und die Lebensgrundlage aller Menschen. Also ich laviere so ein bisschen rum, ich bin keine Politikwissenschaftlerin, ich versuche das immer wieder in Bildern zu beschreiben und ja, wie gesagt, im Literarischen oder in der Kunst kann man vielleicht noch die Bilder andere Spots finden und andere Schärfen einstellen, als sie in der politischen Debatte vorkommen.
Aber Sie sehen auch einen Entschuldigung, ich bin immer ein bisschen verzögert, deswegen kommt das dann erst so spät rein. Ich wollte nur noch mal fragen, ob Sie die Notwendigkeit für neue Begriffe sehen.
Ich sehe auf jeden Fall die Notwendigkeit einer neuen Erzählung, ja, in der zum Beispiel die ostdeutsche Perspektive mehr Anerkennung findet, auch fundierter passieren muss, als sie jetzt passiert. Und es wurde ja immer alles bewertet eben mit dem Westmaßstab als die Normalität. Aber das stimmt ja nicht. Die BRD, die 89 noch existierte, existiert ja auch nicht mehr. Es gibt ja ein Land, das jetzt existiert, in dem wir alle leben, das sicher ja auch gezeichnet ist von den Verwerfungen der letzten 30 Jahre. Inzwischen gibt es auch Westprovinzen, in denen die Menschen gemerkt haben, dass der soziale Aspekt der Marktwirtschaft, der lange offensichtlich systemerhaltend war, auch für die Westseite, und um auch eine attraktive Konkurrenz zu sein gegen den Osten, das ist halt weggefallen. Also wir befinden uns in einem neuen Land, alle miteinander. Und das müsste neu erzählt und anders bewertet werden. Das sehe ich auf jeden Fall. Und da passiert ja zum Glück auch in den letzten 5, 6 Jahren ist ja einiges passiert. Also ich erinnere mich, dass wir, als wir mit dem Buch Kaltland 2011 durch die Gegend zogen, haben wir gerade in Westdeutschland viel weniger offene Ohren auch gehabt und gefunden für die ostdeutsche Perspektive und für sowas wie Lebensleistung, was jetzt immer wieder auch durch die Medien geht, die Anerkennung von Lebensleistung, auch die Anerkennung von Werten, die und menschlicher, einfach ein menschliches Aufeinander zugehen und zuhören und sich hineinversetzen in die Lage des anderen. Das war ja lange Zeit überhaupt nicht da. Es war ja schon eher eine Draufperspektive immer, eine naserümpfende. Das hat sich zum Glück etwas verändert.
Ich würde noch mal kurz zurückgehen auf Ihre Biografie zurückgehen. Sie waren ja Teenagerin als der Mauerfall, der Umbruch, die Wende, wie auch immer passiert ist. Wie hat sich das ganz konkret auf Ihre schulische oder Ausbildungssituation ausgewirkt? Wie muss man sich das vorstellen, wenn man es selber nicht erlebt hat?
Beim Mauerfall würde ich auf jeden Fall bleiben als Begriff. Das ist ja auch genau der Beginn dieses utopischen Moments, würde ich sagen. Also dass eine Mauer fällt, dass Menschen nicht mehr dahinter leben müssen und so begrenzt sind in ihren Möglichkeiten zu reisen beispielsweise oder überhaupt nicht so eingesperrt sind, ausgesperrt aus einer Welt. Das ist ja erstmal großartig. Und das habe ich persönlich auch als ganz positiv erlebt und erfahren. Meine Großmutter war heilfroh, dass sie nicht mehr nach Westdeutschland reisen musste. Als Rentner durfte man ja, und dann musste sie immer so Westprodukte mitbringen. Und sie hasste das. Sie war die Einzige, glaube ich, die da überhaupt keinen Bock drauf hatte, nach Westberlin zu fahren. Alle anderen wollten, aber durften nicht. Und das war eine tolle Sache. Ja, also, dass die Welt plötzlich groß war. Also aus Teenager-Perspektive, ich war Riesenfan von Depeche Mode. Und die spielten dann irgendwo in West-Berlin und wir konnten dahin, ja, und das war unvorstellbar vorher. So ganz einfache Sachen, an denen sich auch so Lebensqualität und Abenteuerlust dann auch manifestiert haben. Also in der Schule war es so, dass lange Zeit unklar war, das war ja der Ort, an dem ich nun gesellschaftlich da verortet war als 15-, 16-Jährige, da war es lange Zeit so, dass unklar war, wie unser Schulabschluss aussieht. Also es wurden Lehrpläne aus dem Partnerland Nordrhein-Westfalen, von dem wir nichts wussten, von dem uns auch niemand was erzählt hat oder keine Ahnung. Also ich gehörte zu den Leuten, die keine Westverwandtschaft hatten. Das war sicher bei anderen anders. Also es gab ja durchaus vielfältige verwandtschaftliche Beziehungen, bei mir nicht. Also das war wie vom Mond. Und dementsprechend sind auch Lehrkräfte gekommen und die sprachen mit uns eine Sprache, die wir nicht verstanden, ja. Also so in Grund und Boden geduzt zu werden, zum Beispiel, fand ich total bescheuert. Man war so gerade so stolz, man war jetzt so irgendwie so 10., 11. Klasse, man wurde endlich gesiezt. Und ich bestand auch drauf. Also so ein Gefühl von ernst genommen werden. Darum ging es ja. Ja, also dass man selber ernst genommen wird. Und das war sofort wieder weg. Lehrpläne waren verworfen. Es gab Fächer, in denen einfach überhaupt kein Lehrplan existierte, anderthalb Jahre lang. in dem wir nicht unterrichtet wurden. Englisch war kaum nachzuholen, also das Westabiturniveau, das haben sie dann irgendwie versucht, ganz schnell hinzubekommen, weil Englisch wurde in der DDR erst ab Klasse 6, glaube ich, gelehrt.
Wie muss man sich das vorstellen eigentlich? Eine Frage, wie kann man sich das vorstellen, dass dann einfach die Lehrer sagen, ach übrigens, das und das Thema, das ist jetzt nicht mehr prüfungsrelevant, weil Geschichte der SED oder keine Ahnung, was so die Fächer waren, ist jetzt nicht mehr ganz so wichtig? Oder also an was erinnern Sie sich da so praktisch?
Ich erinnere mich, dass einige Lehrer sind sehr konfrontativ damit umgegangen, haben einfach klar gesagt, niemand weiß, was wir jetzt unterrichten sollen. Ich weiß es auch nicht, ehrlich gesagt. Schauen wir doch mal, wir wiederholen einfach. Also einige sind so ganz pragmatisch damit umgegangen. Gerade die Naturwissenschaften waren ja relativ unbelastet, also da ging das so heiter weiter. Aber Russisch zum Beispiel, Russischlehrerin war entsetzt, also die wusste nicht, was sie jetzt machen soll. Das ganze Lehrmaterial war futsch, aber die war sehr clever und haben wir versucht, Konversationen zu betreiben irgendwo. Die war einfach pragmatisch, ist da so durchgegangen. Geschichtslehrer erinnere ich mich, dass da einige sehr schwammen. Und auch verdruckst waren und nichts sagten. Ich glaube, die hatten einfach auch Angst, um ihre Lehrbefähigung zu verlieren, weil das eben so als systemkonforme oder so fest mit dem System verbundene Fächer ihre eigene Stelle auch vakant war. Da waren wohl einige betroffen. Das ist mir aber erst im Nachhinein klar geworden. In dem Moment war man einfach sauer. Ja, warum sagt er nichts mehr? Warum verhält er sich nicht? Man hörte die Weltnachrichten, es passiert ja alles Mögliche. In Südafrika war die Apartheid abgeschafft worden. Es passierten spannende Dinge weltweit. Und plötzlich haben sich einige nicht mehr verhalten, also sich gar nicht mehr zu irgendwas verhalten und haben so getan, als wäre nichts, was ja nicht stimmte. Also ich erinnere mich, dass Fehlzeiten wurden nicht mehr aufgeschrieben in dieser Zeit. Das war so ein bisschen anarchisch. Und dann sind wir halt ganz oft lieber nach West-Berlin gefahren und haben uns in West-Berlin umgeschaut, weil das eine viel bessere Schule war als der Unterricht, den sie uns irgendwie an der Schule boten. Und Geschichte haben wir, glaube ich, ein komplettes Jahr nichts vermittelt bekommen. Also da wurde so geschwommen. Doch Rom plötzlich.
Habe ich das eben richtig verstanden, dass dann auch tatsächlich Lehrer aus dem Westen kamen und eingesetzt wurden in ihrer Schule?
Ja, es sind an unserer Schule, wie an jeder anderen auch, sind auch Lehrer tatsächlich verschwunden, die dann eben aufgrund von Stasi-Überprüfungen, von zum Teil Mutmaßungen, zum Teil auf realer Grundlage, das war ja alles auch Teil der Katastrophe, dass es also klassische Bauernopfer gab, Leute, die kurz vor der Rente standen, die man dann einfach rausgeixt hat, um zu sagen, wir haben uns hier bemüht. So ist es uns ergangen. Wir hatten eine tolle Klassenlehrerin, die ist da einfach, ich wüsste nicht, was die sich hat zu Schulden kommen lassen. Wir hatten Biologie bei ihr. Die ist einfach verschwunden und stattdessen kam ein westdeutscher Kollege, mal mehrere. Und die, das waren Typen, die wir nicht ernst nehmen konnten. Es kommt aber hinzu, dass wir zum Teil von ehemaligen Offizieren unterrichtet worden waren. Also die DDR-Schule war ja total straff und hart organisiert, das war auch nicht witzig. Also es gab ein paar Lehrer, da hat man einfach den Kopf eingezogen und war froh, wenn der Unterricht vorbei war, weil das einfach super streng war und ganz korrekt. Und die waren jetzt das totale Gegenteil. Ich glaube, damit konnten wir einfach nicht umgehen. Ich würde da heute milder sein. Und ich glaube, das war so ein Schock einfach. So, was soll das jetzt? Jetzt so Sprüche wie, macht euch mal locker. Ja, also das kannten wir einfach nicht von einem Lehrer. Und ich habe ganz spannend Jahre später eine Einladung bekommen, tatsächlich in meiner Heimatstadt Zielenik, von einem Lehrer, der mich eingeladen hat, das Buch zu lesen, der Westdeutscher war und der sich gegen seine ostdeutschen Kollegen durchgesetzt hat. Die wollten das nicht. Die wollten nicht, dass ich komme und dieses Buch vorlese. Die haben sich sogar geweigert, das selbst zu lesen, ja, weil sie fanden, dass das die Stadt im falschen Licht darstellt oder weil sie auch nicht unterscheiden können zwischen Literatur und also Fiktion und Realität.
Das Buch, als ich mit Hitler Schnapskirschen aß, das Buch, ne? Okay. Ja. Nur nochmal so als Hintergrund für die Leute, die zuhören und es vielleicht noch nicht gelesen haben. Also wir sind ja, wie Daniel schon gesagt hat, Big Fans, aber haben es natürlich alle gelesen, aber genau.
Ja, danke, das war vollkommen richtig. Das Buch fußt ja auf realen Erlebnissen, auf Dingen, die mir zugetragen worden sind als Lokaljournalistin, als die später arbeitete. Aber es ist natürlich eine starke Verdichtung und Verfremdung Aber in der Stadt kann man sich vorstellen, hat sich ja fast jeder damit darin erkannt, ja, und hatten auch, sind auch Ängste verbunden damit. Der hat mich jedenfalls eingeladen, all dem zum Trotz, und hat gesagt, er findet das wichtig. Und dann kam raus, dass er im Buch vorkommt. in dem Buch beschreibe ich, wie macht euch mal locker, so ein Westdeutscher kommt und uns so blöde, und wir sind empört und verweigern absolut die Aufmerksamkeit. Und er erzählte mir, er wusste das auch nicht, dass er das sein soll, wie er an die Schule gekommen ist. Und dann haben wir erstmal festgestellt, dass wir an derselben Schule waren, zur selben Zeit. Und dann erklärte er, dass aufgrund von Wohnungsmangel, es gab, die Hotels hatten dicht gemacht, es gab keine Pensionen oder so eine Infrastruktur von Fremdenzimmern, ist er im Asylbewerberheim untergekommen und hat Nacht für Nacht erlebt, wie die Neonazis sich um dieses Heim versammelten mit lauter Jugendlichen, also alles junge Menschen, super junge Menschen, und versucht haben, das Heim anzuzünden. Der hatte eine Höllenangst. Und wenn der dann vor uns, vor unserer Klasse stand, dann stellte der sich immer vor, dass wir auch dabei waren. Also der hatte Angst vor uns. Und das war seine Perspektive.
Da wollte ich nochmal kurz nachfragen, weil es ja eine spannende Dynamik ist, wenn Sie sagen, einerseits haben Sie gerade ein Stück an Autorität sozusagen gewonnen darüber, dass man jetzt mit 14 ja auch schon Jugendweihe hatte, also ins Erwachsenenalter kam und damit aufgenommen wurde in den Kreis der Erwachsenen. Und gleichzeitig das, was wir jetzt in dieser Ostdeutschland-Debatte ganz viel haben, ist es genau ja Ihre Generation, denen die Autoritäten auf einmal weggebrochen sind. Also genau, auch wenn Sie sagen, Sie hatten sogar einen Lehrer, der Angst vor Ihnen hatte. Das ist ja auch eine Form von Wegbrechen. Aber auch im Elternhaus, genau, das kennt auch ein bisschen unsere Generation sogar noch, dass die Eltern sozusagen viel zu sehr mit sich selber beschäftigt waren, also als Autoritäten nicht da waren. Und da wollte ich fragen, wie sich das so auf Ihr Leben ausgewirkt hat.
Die Jugendweihe, in der, die letzte DDR-Jugendweihe habe ich erlebt, und die Fotos sind ganz aussagekräftig, weil alle trugen schwarz. Es gab in dem Jahr nur schwarze Sachen in der Jugendmode. Und im Nachhinein ist das wie so eine Begräbniszeremonie, sieht das aus. Das ist wie so ein Treppenwitz der Geschichte. Das wussten wir ja damals nicht, dass das Land zusammenbricht im selben Jahr. Aber im Nachhinein fand ich das so wie so eine abgefahrene Anekdote. Das war keine selbstermächtigende Geschichte. Also Jugendweihe war ein Sauffest. Also es war wie so eine Initiation. Jetzt sind wir alle mal richtig besoffen, fühlten uns deswegen nicht wahnsinnig erwachsen. Es ging uns ja dann auch allen schlecht am nächsten Tag. Und die DDR, so wie ich sie erlebt habe im Umfeld, in dem ich sozialisiert bin, habe ich nicht als Ort erlebt, an dem man eine große Stimme hatte. Also mit 14 nicht, mit 15 nicht, mit 16 nicht. Da war eher mit dem Mauerfall, war das so, dass man einfach beweglich war, offen war, abenteuerlustig, und dass uns das ein bisschen freier machte als die Erwachsenen, die jetzt vor allen Dingen existenzielle Bedrohungen sahen und empfanden und erlebten. Also das war dann eher so, so eine Ermächtigung. Und zu sagen, wir gehen jetzt nicht zur Schule. Ja, wir schwänzen, weil es kriegt eh keiner mit. Und unsere eigenen Erfahrungen machen konnten auf den Straßen Westberlins, ohne dass uns irgendjemand anleitete. Das war das Selbstermächtigende. Dass dieser Lehrer Angst vor uns hatte, konnten wir uns ja gar nicht vorstellen. Heute gar nichts mehr vorstellen. Aber autoritär war das durch und durch. Also ich habe das auch noch in Erinnerung, dass ich diese, ja, eine Befreiung einfach, dass einerseits was verblüffend, dass Leute plötzlich keine Autorität mehr hatten. Andererseits war es auch beängstigend. Ja, also man merkt, dass man plötzlich so schwimmt. Keiner sagt mehr, wo es lang geht. Ja, es gibt keine klaren Ansagen mehr. Und es gab einige von uns, die konnten damit gut umgehen. Zu denen würde ich mich schon zählen. Die haben recht bald mitbekommen, was das alles für Möglichkeiten aufmacht. Und wir haben auch schnell angefangen, uns auch politisch einzumischen. Und damals die Irak-Krieg-Debatten, alles, was so auf der Welt los war, auch im Land, das haben wir wild bequatscht miteinander. Und insofern haben wir es nicht vermisst, die harten Leute, die immer sagen, wo es lang geht.
Ich fand es ganz interessant in dem Schnapskirschenbuch, auch wenn wir das jetzt nicht hier sozusagen vorlesen, aber was da für eine Rolle so die naja, Subkulturen oder Jugendkulturen vielleicht auch spielen, also so Goths und Punks. Mhm. Und ohne dass es jetzt total autobiografisch sein muss oder so, aber irgendwie ist mir das aufgefallen, sozusagen, was für eine Rolle diese Musik auch spielt, vielleicht auch in so einem, naja, anti-autoritärer Bewegung sozusagen und Auflehnung. Und da wollte ich nochmal fragen, also weil Sie auch schon Musik ja mehrmals erwähnt haben, was das eigentlich für eine Rolle gespielt hat in der Befreiung? Hat man sozusagen DDR-Punk-Bands noch mitgenommen und war das sozusagen schon so der Vorgriff auf so eine Rebellion? Oder hat man dann erstmal so mit Depeche Mode und die ganzen West-Bands sozusagen inhaliert und ist zum Zoo gefahren und hat sich da die ganzen West-Clubs gegeben oder so? Wie war das?
Na, es war im Nachhinein ein bisschen fatal, weil wir tatsächlich... Wir konnten es nicht abwarten, ja. Also ich habe immer so Gutscheine bei irgendwelchen Wettbewerben, an denen man so teilgenommen hat, hat man so Gutscheine gewonnen für Bücher und im örtlichen Buchladen, also es war noch vor Mauerfall, unmittelbar davor, gab es so eine Kassettenabteilung und eine kleine Plattenabteilung. Und dann habe ich mir oftmals Kassetten gekauft. Es gab keine Leerkassetten. Also wirklich, man konnte jetzt, man hat so West-Sendungen und auch Ost-Sendungen und DD64 war toll. Da hat man nachts am Kassettenrekorder gehangen und hat halt schon die abgefahrenen Underground-Bands der DDR hören können. Dann tatsächlich gegen Ende der DDR war das ja auch möglich, da auf diesem Sender, auf diesem großartigen DT64 war unser Sender. Aber ich konnte es nicht aufnehmen, ich hatte keine Leerkassette. Und dann habe ich mit diesem Gutschein einfach eine bespielte Kassette gekauft, den Kopierschutz rausgebrochen. Und die überspielt, aber vorher fairerweise wenigstens mal reingehört. Und das war zum Beispiel Panko, ein Tag im Leben des Lehrlings Paul Panke, glaube ich. Ich wusste nicht, dass das jahrelang verboten war und gerade erst mit Verzögerung von mehreren Jahren rausgekommen war. Und ich fand das schon, das hat mich angesprochen. Also ich fand das schon irgendwie cool und undergroundig. Mhm. Aber die Lust, was Neues zu hören, war dann doch größer und man hat es überspielt. Und nach Mauerfall und über diesen Austausch mit dem Partnerbundesland, jedes ostdeutsche Bundesland hatte ja ein Partnerbundesland in Westdeutschland, nachdem dann auch die Strukturen nachgeformt wurden und die Verwaltungen wurden dann auch nach diesem Vorbild aufgebaut und dementsprechend kamen die Leute auch aus diesen Teilen, also so kamen unsere Lehrer eben aus Nordrhein-Westfalen, gab es so einen Jugendaustausch mit den Falken, also die Jugendorganisation der SPD. Falken sind ja bis heute eigentlich, also ich konnte mir ja nicht vorstellen, dass das wirklich ein SPD-Laden ist, weil ich habe die als ziemliche Punker und ziemlich linksradikale Leute erlebt. Und die haben Kassetten mitgebracht und uns dagelassen. Und das war großartig, das war eine neue Welt. Die einstürzenden Neubauten zu hören, hoch und runter. Auch Westpunk, X-mal Deutschland, also Rio Reiser, Tonsteine Scherben und überhaupt diesen ganzen Aufbruch, der mit 68 in Westdeutschland stattgefunden hat, den haben wir so ein bisschen nachholend dann über die Musik auch empfunden. Depeche Mode gab's ja, war ja vorher schon ein Riesenhype in der DDR. Also das war ja die Kultband schlechthin.
Was ich daran so interessant finde, ist es so, also ich überlege so ein bisschen, man würde ja sagen, politisch hat so Helmut Kohl und so das geprägt, sage ich jetzt mal, diese Phase und so. Und aber trotzdem, obwohl keine linken Politiker besonders prägend waren in dieser Phase, haben sozusagen linke Bewegungen in Form der Musik da so eine Prägung vorgenommen zwischen, sage ich jetzt mal, dem Osten und genau. Und da gab es sozusagen da auf dieser Ebene eine Berührung, was total interessant und auch wichtig ist, weil in anderen Ländern, in Polen beispielsweise, ist da ja sozusagen mit dieser Umbruchphase oder mit dem Mauerfall oder in denen gab es ja andere Zäsuren, aber da sozusagen so eine ganz starke Abkehr von allen linken Positionen und allen linken Vorstellungen auch passiert. Und das ist hier aber interessanterweise durch diese Jugendbewegung, ich sage jetzt mal, ein bisschen gebremst worden. Das finde ich daran total spannend. Und das ist so eine erste Überlegung, die ich hier mal, keine direkte Frage, eine Überlegung, die ich zum Übergang hin zu unserem zweiten großen Block, die politische Deutung, mal anstellen wollte, wenn Sie wollen. Genau.
Ja, also was ja klar war, das war, dass aber auf den Schulhöfen recht bald und erstmalig in Ost wie West ja eine rechte Hegemonie, also rechts sein war sexy. Also die Typen mit den Springerstiefeln waren Pop, die waren cool, die wurden angehimmelt von den Mädchen, also auch meiner Generation, zu meinem großen Entsetzen, sind Freundschaften zerbrochen, ja, also weil sich Freundinnen plötzlich verknallt haben in so Schlägertypen oder in so Adolf Hitler Verehrer. Das war schon augenfällig. Das ist gleichzeitig passiert. Also es kam eben auch diese ganze rechtsextreme Subkultur, die existierte, die kam auch, und die war viel schlagkräftiger letztlich, ja, im Wortsinne, weil das einfach mit Angst und Gewalt verbunden war. Wir hatten ganz klassisch zu den letzten Jahren der DDR bei uns in der Gegend so Dorfdiskotheken. Die waren eigentlich von Heavy-Metalern, Gruftis, Punkern, New Wave-Typen. Also das war Underground. Und in den Kleinstädten, das war zu spießig. Also wollten wir nicht hin, das war langweilig. Und das waren dann auch in den Jahren dann ganz gezielt die Orte, die überfallen worden sind. Weil es eben darum ging, die Musik und die damit einhergehende eher linke Subkultur Platz zu machen. Und das haben sie ja sehr erfolgreich getan. Ich glaube nicht mal, dass sie zahlenmäßig mehr waren von Anbeginn. Sie waren einfach bedrohlicher, gemeiner und wirksamer in der Anwendung von Gewalt und den Folgen. Ja, also dass man sich dann nicht mehr hingetraut hat zu der Disco. Oder dass man sich dann nicht mehr getraut hat, ein Iro zu tragen. Oder dass man sich dann nicht mehr getraut hat, ein Fanshirt anzuhaben von der Band. Das hat schon eingeebnet, recht schnell.
Also die Dorfdisken, also das finde ich ja auch so ein unterbelichtetes Kapitel der DDR-Geschichte. Die Dorfdiskotheken, meine Mutter kommt aus Mecklenburg-Vorpommern und dann erzählt sie auch manchmal so ganz verschämt, dass es so Dorfdiskos gab. Und es ist auch eine ganz andere Welt gewesen. Ich kann mir das gar nicht vorstellen. Ich bin ja hier dann in dieser Stadt geworden. Und Diskothek ist hier, glaube ich, ein bisschen was anderes gewesen und ist aber ein bisschen interessiert. Also man kann jetzt nicht Mäuschen spielen mit der Vergangenheit, aber ein bisschen finde ich schon interessant, wie diese Sachen funktioniert haben, wie die als Orte funktioniert haben. Und die sind aber links geworden danach.
Die waren vorher schon Orte, an denen, also es gab in Zehlendorf durchaus auch ein Lokal, in dem manchmal Tanz war, wo so Blueser, also Bluesmessen und so, also war so legendär, aber das war zu dem Zeitpunkt, als ich in dem Alter war, mich dafür interessierte, schon am Abebben. Und auf den Dörfern war es eher, waren so die Coolen, also das Moderne, war da so der moderne Underground. Ich finde es auch total schade, also das waren ja so richtig so Ballsäle, in denen normalerweise die Dorfgemeinde Fasching gefeiert hat, und die saßen auch dabei, also die Dorfleute setzten sich dann hin und guckten so zu, was die jungen Leute machen. Also da war auch Toleranz, und zwischendurch haben die auch ihre Tanzrunden bekommen. Ja, also dann wurden halt die Flippers gespielt für die Dorfangehörigen und anschließend gab es eine Runde Cure. Das war eigentlich eine sehr schöne Art des Miteinanders, wo man sich auch gegenseitig beobachtet und ein bisschen kennengelernt hat.
Beides Musik, die man ruhig mal hören kann. Sprich nichts gegen die Flippers, möchte ich hier an dieser Stelle gerne nochmal betonen. Aber das finde ich auch, also auch wenn die Frage, die ich gleich stellen werde, in eine andere Richtung geht, finde ich das schon zwei interessante Aspekte, die Sie hier genannt hatten. Sie hatten vorher schon am Anfang des Gesprächs gesagt, dass es so starke Industrien in den einzelnen Kleinstädten gab, die prägend war für die ganze Kleinstadt oder kleinere Stadt. Und diese Prägung war auch tatsächlich über die DDR-Phase hinaus noch erhalten geblieben, trotz allem, auch in der DDR. Und diese Prägung ist so eine Sache, die verschwindet. Also diese industrielle Prägung verschwindet mit dem Mauerfall. Und die andere Prägung, der dörflichen Gemeinschaft in irgendeiner Art und Weise. Ich glaube, in einer früheren Folge von uns hatte ich auch schon mal das am Thema Nachbarschaft, die durch den Mauerfall sich komplett verändert hat, wie Nachbarschaft funktioniert in den Neubaugebieten oder in den Wohnblocks und so. Und das auch ein bisschen ein bisschen melancholisch betrachtet, glaube ich, vielleicht. Muss man auch nicht. Das war ja auch ein bisschen mit schwierigen Aspekten verbunden, aber das sind sozusagen zwei interessante Sachen, die wir hier gehört haben, die sozusagen damit auch verschwinden. Aber was wir auch schon angedeutet haben und wo ich sie für mich sozusagen eine Person sind, die das total spannend und interessant auf den Punkt bringt, wenn sie sagen, dass es eine Wiedervereinigung gab, und zwar eine Wiedervereinigung von West- und Ost-Nazis. Das ist für mich tatsächlich mein Impuls, die einzuladen, bestand, weil ich das so ein treffendes und interessantes und auch ein bisschen konträres Zitat fand zu dem, wie in politischer Erinnerung maßgeblich gemacht, wo so was Dominantes in der politischen Prägung dieser oder in Erinnerung sozusagen. Das finde ich ein ganz spannendes Zitat, wo ich Sie fragen wollte, ob Sie das vielleicht nochmal ausführen können.
Ja, ist ziemlich konkret. Es gab da war ich bereits junge Reporterin. Also ich habe direkt nach dem Abitur, es war noch das letzte Ostabitur, was wir am Ende gemacht haben. Also wir wussten im letzten Schuljahr nicht, ob wir vielleicht doch noch ein Jahr hinten dranhängen. Also es war alles ziemlich mysteriös. Dann durften wir zum Glück in der 12. das Ganze beenden und haben halt so ein Ostabi gemacht, das letzte der Art. Und ich bin dann sofort, habe ich bei der Zeitung angefangen und gehörte zu den wenigen, die damit einen Job hatten. Also es war eigentlich für Gleichaltrige, die 10. Klasse, also mit der 10. 1990 aufgehört haben, die sind im Prinzip auf einem leeren Markt gewesen. Also es gab einfach keine Lehrstellen, nichts. Und das war die erste Welle des in den Westen gehen müssens. Ja, also es gab überhaupt keine andere Chance. Vor Ort gab es nichts. Doch für Mädchen wurde Hauswirtschaft dann angeboten und wir lachten etwas irr, weil wir uns nicht vorstellen konnten, was das für ein Job sein soll. Wo waren wir gerade? Sorry, jetzt habe ich mich schon wieder verhaspelt. Wir waren bei der Wiedervereinigung der, also im Sinne, Wortsinne von Ost- und Westnazis, von Alten und Jungen. Es gab eine Geschichte, die ich bei der Märkischen Allgemeinen Zeitung nicht machen konnte, die auf viel Widerstand gestoßen ist, sowohl bei, also in der Redaktion, als auch, in der Bevölkerung. Also als ich versuchte, dazu zu recherchieren. Und zwar hatte unentdeckt jahrelang Heinz Barth, einer der Mörder von Oradour-sur-Glane, war ein ganz furchtbares Massaker der SS an der französischen Zivilbevölkerung. Ein ganzes Dorf ist in die Kirche getrieben und angezündet worden. Und jahrelang hat der französische Geheimdienst gesucht, weltweit, nach den Tätern. Deutsche Geheimdienste haben sich da offenbar nicht positiv hervorgetan, weder Ost noch West. Und die haben den gefunden in Gransee als unbescholtenen Bürger. Der war, glaube ich, beim Konsum-Verkaufsstellenleiter. Und der ist in den 70ern tatsächlich vor Gericht gestellt worden, dann in Frankreich, und saß zur Mauerfallzeit in der DDR im Knast. Und ist dann Anfang der 90er freigekommen, aufgrund einer allgemeinen Amnestie. Und es stellte sich heraus, dass er in der ganzen Zeit Rente erhalten hatte, eine relativ hohe, denn er hatte auf dem Rückweg von Frankreich ein Bein verloren. Also er hat quasi so eine versehrte Rente bekommen und das war ein Skandal. Das ging durch alle Medien und ich als junge Journalistin in Gransee wollte jetzt wissen, was ist da passiert? Der hat hier gelebt, wie war denn das? Wie habt ihr das denn empfunden? Wer hat hier drauf gekommen? Wie habt ihr reagiert, als ihr erfahren habt, dass hier so ein Massenmörder unterwegs ist? Und die Leute haben abgewehrt. Ja, nein, das war ein guter Typ. Und also es war so die übliche Abwehr. Nein, das können wir uns gar nicht vorstellen. Und ich habe nur mitbekommen, der kam dann raus. Und ich hatte meine Ohren überall und hatte auch so Leute, die mir halt Sachen zugetragen haben. Also so Antifaschisten, junge Leute, die einfach ja in den Dörfern überall so ein bisschen ihre Fühler drin haben. Und die erzählten, es gäbe Treffen mit jungen Kameraden und dem Heinz Barth. Ja, also der würde was von seinen Heldentaten erzählen und so weiter. Fand ich niederschmetternd und fand es umso wichtiger, darüber zu recherchieren. Konnte das aber nie weiter erhärten, bin da nie weitergekommen, weil es im Prinzip wurde mir Geschichte aus der Hand genommen. Also ich sollte die nicht machen. Begründung, seine Familie lebt vor Ort, seine Kinder, seine Enkel sind an der Schule, die werden riesen Stress bekommen. Ich habe es sein lassen. Und später kam heraus, dass Ingo Hasselbach, einer der führenden Neonazis, der ja dann auch ausgestiegen ist irgendwann, aber der in dieser Zeit, als ich und meine Freunde das Fürchten, also als die Nazis uns das Fürchten lehrten, einer der Helden war, also im besetzten Haus in Lichtenberg, einer der Führer, der die ostdeutsche Neonazi-Szene mit Kühnen gemeinsam auch dann aufgebaut hat, der hat im Knast gesessen und hat dort Heinz Barth getroffen. Und der war, als er in den Knast ging, sicher noch nicht so hart drauf, wie zu dem Zeitpunkt, als er wieder rauskam. Das war für ihn einer der Helden. Also der hatte schon im Knast diese Wirkung auf junge Gefangene. Und der Hasselbach hätte sicher als junger Mensch dort nicht sitzen dürfen. Ja, also keine Frage, dem ist sicher Unrecht widerfahren mit dieser schrecklichen Haftstrafe, die ihm für Lappalien aufgedrückt wurden. Aber er ist dort so rausgekommen, er ist als strammer Nazi rausgekommen. Und das ist für mich einer der prägendsten Geschichten, die so mit meinem eigenen Leben und Erleben und also einerseits Hasselbach, der für uns eine Hassfigur war, der maßgeblich daran beteiligt war am Aufbau dieser Strukturen, die uns das Leben erschwerten und teilweise Menschen das Leben gekostet haben. Und der Heinz Barth, der in Gransee lebte und der ihn im Knast auf diesen Weg gebracht hat. Also
ich glaube, mich auch erinnern zu können, dass es vor kurzem eine Doku gab über so Ost- und West-Nazis und die West-Nazis da in der Doku gesagt haben, dass sie es eigentlich unglaublich fanden, mit welchen Größenordnungen von Aufmärschen man auf einmal zu tun hatte. Ne? Mhm. Und auf was für eine, naja, also zumindest Akzeptanz, jetzt nicht Begeisterung sozusagen in den kleinen Orten, aber zumindest also keinen krassen Widerstand, dass die Polizei vor Ort ja auch schwach war, also klar, schwache Institutionen, mhm. vielleicht eine bestimmte Naivität auch sozusagen mhm. vor Ort. Und ich meine, in Ihrem Fall ist ja der, ich glaube, Herausgeber der Zeitung war ja Alexander Gauland. Ja. Ich meine, das sind ja dann auch so Figuren, der kommt ja auch vor in Ihrem Buch mit einem anderen Namen, aber es sind ja so Figuren, die sozusagen so rechtskonservative Leute aus dem Westen sind, die dann im Osten vielleicht auch irgendwie extra ein paar Augen zudrücken bei den neu hochkommenden Neonazis, weil sie sozusagen auch eigentlich nicht unbedingt was dagegen haben, vielleicht.
Gauland ist zu dem Zeitpunkt aber noch lange nicht so radikalisiert gewesen, wie er es heute ist. Also hatte ich nicht vermutet. Der war sicher ein Nationalkonservativer und sicher ein rechter CDUler. Keine Ahnung, der ist irgendwie an der Causa Merkel verrückt geworden. Also eine Frau aus dem Osten. Das scheint ihn direkt in den Wahnsinn getrieben zu haben. Also er war schon knallharter Herausgeber, keine Frage. Also da sind die Fetzen geflogen und die Menschen sind auf der Straße gelandet, ja. Das schon, aber ich habe ihn eigentlich so eher noch als so skurrilen älteren Herrn. Wir sind davon ausgegangen, dass der noch ein paar Jahre da abreist und dann sich einen Lenz macht, ja, also sich ein Gehöft kauft irgendwo und seine schottische Whisky-Sammlung vervollständigt. Davon sind wir ausgegangen. Was wirklich das einzig positiv Erwähnenswerte ist. Also ich fand den eigentlich skurril und bei den Redaktionsfesten gab es endlich ordentlichen Alkohol. Also anständigen schottischen Whisky. Aber heute finde ich, heute bin ich entsetzt, dass ich so naiv war und das nicht gesehen oder nicht geahnt habe.
Genau, wir sind ja jetzt ein paar Mal so ein bisschen schon drumrum geschifft. Das Buch hat das ja auch konkret zum Thema die rechte Gewalt, die sich da so krass aufgebaut hat. Genau, deswegen würde ich jetzt einfach mal ganz, ganz blöd fragen, welchen Zusammenhang sehen Sie denn zwischen dieser rechten Gewalt und der Nachwendezeit?
Ich habe ja viele Jahre jetzt auch schon darüber nachgedacht und die Antwort wird nicht kürzer und bündiger. Eigentlich ist es ja super komplex, das stimmt. Aber nur so als Beispiel, die erste Parteienwerbung, die ich gesehen habe vor der ersten freien Wahl, die ja im März 90 dann stattgefunden hat, war die der FAP, also Freie Arbeiterpartei. Das waren Kühn und seine Leute. Also noch vor jeder bürgerlichen Partei waren die schon da. Und haben im Prinzip die Gegend beackert. Tatsächlich gab es schon vor Mauerfall eine große Nazi-Hool-Szene in und um Berlin, Oranienburg, Sachsenhausen, also dieser Orte, die ja auch unmittelbar auch an Zielnik grenzen, oder es ist alles nicht weit weg. Und man hat sofort gespürt, dass die da waren, als hätten die schon einen Plan gehabt und schon gewusst, wie sie loslegen wollen. Und ich glaube, das war auch so. Die hatten auch einen Plan. Dann gab es ja auch diese schreckliche Geschichte mit dem Gefangenenaustausch. Also das ja, es durfte nicht sein, was nicht sein durfte. Also hat man Hardcore-Neonazis, die prügelnd Leute ins Krankenhaus geprügelt haben, unterm Rowdy-Paragraphen irgendwie in den Knast gesteckt oder als Systemgegner. Und die sind dann zum Teil freigekauft worden bei diesen Gefangenenaustauschen. Die DDR brauchte dringend Geld und hat dann einfach Gefangene quasi verkauft. Und so sind tatsächlich sehr gut vernetzte Ostnazis nach Westdeutschland gekommen, dort aufgenommen worden in die dort vorhandenen sehr guten Netzwerke und so weiter, sodass man tatsächlich, das war spürbar, sofort da war. Ja, also die wussten, in welchen Wäldern man jetzt Wehrlager machen abhalten kann, in welchen Gegenden die Jugendzimmer geschlossen werden oder gerade geschlossen worden sind, wo die wo der höchste Grad an Frustration herrscht, weil gleichzeitig Jugendclubs, Kinos, Sporteinrichtungen dicht gemacht haben, die alle an den Betrieben hingen, die jetzt zu waren. Also da waren die super vernetzt und hatten einander. Die einen hatten das Geld und die Infrastruktur und die Zeitung, sagen wir mal, die Publizität. Und die anderen hatten das Wissen um die Gegenden, um das Abgehängtsein und ihre Kameraden vor Ort. Ja, das hat man sehr schnell gesehen. Und mir sind so Sachen ganz schnell zugetragen worden. Also das war, geh bloß nicht an den und den Stich oder schau, dass du im Sommer, die Sommer waren schrecklich. Also es war die Sommer waren eine einzige Warnzone. Ja, in die Gegend fahr lieber nicht mit dem Moped. Denn dort sollen die sich treffen. Ja, dort da gibt's Wehrsportübungen mit Waffen. Das war so. Das hat man auch ziemlich schnell gemerkt am Selbstbewusstsein der bei uns sich langsam formierenden Kameradschaften. Man hat sehr schnell gemerkt an der Art, wie sie redeten und argumentierten, dass da Schulungen stattgefunden haben und dass sie sich verlassen können auf Strukturen, dass sie nicht allein sind. Also im Gegensatz zu uns, den anderen quasi, die keine sicheren Zufluchtsorte hatten und überhaupt keine Ahnung, ja, wie man sich jetzt wehren soll, da waren die schon bereits, die waren immer einen Schritt voraus. Das war das Gefühl, die Erfahrung.
Ist auf jeden Fall interessant, ne? Das scheint mir sozusagen so ein Punkt zu sein, den ich so nie auf dem Schirm hätte. Man denkt so, die Mauer fällt, dann laufen die Nazis rüber. Und dann passiert irgendwas, aber so wie es jetzt, ich finde es auf jeden Fall interessant und das scheint mir für meinen Denkprozess darüber eine Ergänzung zu sein, dass bereits vorher durch diese Gefangenenaustauschstrukturen, wo man dann, wäre ich jetzt Forscher in diesem Thema, würde ich sagen, okay, was waren das für Austausche, warum ist das so gewesen, warum hat das so gut funktioniert, dass sie denn so Friends geworden sind, das finde ich auf jeden Fall einen interessanten neuen Aspekt, aber das finde ich schon spannend.
Schon der Überfall, Entschuldigung, noch kurz nachhakend, schon der Überfall auf die Zionskirche aus Berlin 87, das war ja vor Mauerfall, war ja eine konzertierte Aktion von Ost- und West-Nazis. Also das war ja schon, so wie das Konzert drin, also da waren ja Element of Crime, die damals ja noch eher dem Punk-Wave zuzuordnen waren, haben da als West-Band gespielt und Ost-Punk-Bands haben da gespielt. Und konzertiert war der Überfall auch von Ost- und West-Nazis organisiert. Also das hatte es die ganze Zeit schon gegeben. Es war eben ein Riesenproblem, dass die DDR ihr Nazi-Problem verleugnet hat. Und so konnten die sich relativ gut aufbauen und vernetzen, weil sie nicht wirklich ernst genommen worden sind. Jedenfalls nicht offiziell ernst genommen werden durften, sagen wir es so. Also es gab Leute, die darüber Forschen und Kriminologen, die da angesetzt waren, aber die durften ihre Ergebnisse nie offiziell, also nie öffentlich machen. Und dementsprechend waren, glaube ich, auch ganz viele Menschen, ob es jetzt Lehrer sind, Sporttrainer, Menschen, die mit Jugendlichen zu tun haben, auch nicht vorgewarnt oder hatten keine Handhabe und haben es nicht erkannt und nicht gecheckt. Also da konnte ganz viel passieren, selbst in Ostclubs konnte ganz viel passieren.
Dann vielleicht als abschließende Frage, Sie haben ja mit Ihrem Buch sozusagen auch einen Beitrag zu dieser Debatte getragen, aber als abschließende Frage zu der politischen Deutung, würden Sie sagen, dass dieses Verständnis dieser Prozesse inzwischen in der gesamtgesellschaftlichen Debatte, die wir jetzt sozusagen im Neuen zusammenführen, sind die schon angekommen oder sind die noch nicht angekommen? Wie würden Sie das einschätzen?
Na, ich glaube, ganz viel ist nicht angekommen, kann nicht ankommen, weil wir das Problem von Verleugnung und Wegschauen ja weiterhin haben. Ja, also wir haben ja auch eine Kontinuität, sowohl in den Strukturen, inzwischen haben wir haben wir Nazis mit einem parlamentarischen Arm, also vertreten, also präsentiert durch eine Partei im Bundestag und in allen möglichen anderen Landtagen und Kreistagen und sie sind parlamentarisch dort angekommen, wo sie immer hin wollten. Auch wieder meine Alterskohorte, inzwischen in die Jahre gekommen und da sind ja Leute, die sehr kontinuierlich weitergearbeitet haben. Das Ausmaß dessen wird ja auch bis heute nicht gesehen. Also das ist ein rassistischer Grundkonsens, der in weiten Teilen der Bevölkerung auch immer noch herrscht. Also wir haben so wenig, wie das aufgearbeitet ist, die Zeit damals, so wenig wird auch heute geblickt, was passiert. Also es passiert einfach wesentlich zu wenig. Dass, wenn man die migrantische Community sich anguckt, ist das eine völlig andere Kiste. Ja? Also ich lese mit dem Buch unter anderem in Schulen und sagen wir in Frankfurt am Main, postmigrantische Klasse, also die Herkünfte sind divers und dementsprechend kennt man auch die damit einhergehenden Probleme, Lebenswege. Es ist also alles in Vielfalt und mit allen Problemen, die damit zusammenhängen. Ja? Also es ist ja nicht heile Welt deswegen. Und die sind, also das sind jetzt 15-, 16-Jährige, von denen ich lese, die sind hart politisiert über den NSU. Ja? Als das losging, also als das aufflog und die kapierten, dass da deutsche Neonazis mordend durch die Gegend ziehen, da waren die Kinder und haben sofort kapiert, wir sind gemeint. Ja? Also ich, meine Familie. Haben auch den Schock hinter sich, dass die Mehrheitsgesellschaft, die eben nicht Betroffene, da letztlich viel zu wenig getan hat oder viel zu wenig nachhaltig gezeigt hat und bis heute zeigt. Und vielleicht hängt das auch, wahrscheinlich hängt das auch zusammen, also dass man sich der Geschichte damals nicht in dem Maß stellt, in dem man es tun müsste und bis heute nicht erkennt und erkennen kann, was vor sich geht. Obwohl die Stimmen ja lauter werden, zum Glück. Also wir haben ja viel diversere, also wir haben eine Debattenkultur, wo die Leute sich selbst ermächtigen und das Ruder selbst in die Hand nehmen. Ich merke es, wenn die 15-, 16-Jährigen mit mir reden, also auch, die lassen sich ja nicht die Butter vom Brot nehmen, die wissen ganz genau, was passiert.
Leider hat die Mehrheitsgesellschaft noch nicht ganz verstanden, dass sie auch in Gefahr wäre, wenn die Nazis hier übernehmen. Ich weiß nicht, ob Moritz von Uslar klar ist, dass er auch eher in Gefahr wäre, aber naja, harter Bruch, also nicht so ein harter Bruch, es setzt sich eigentlich nahtlos fort. Mhm. Frau Prickels, sind Sie Ostdeutsche? Sehen Sie sich als Ostdeutsche?
Ich sehe mich als, sehe und empfinde mich als Osteuropäerin. aber finde das auch viel zu eng. Ja? Keine Ahnung. Also ich bin da schon, ich halte es mit meinem Astronomielehrer, wir sind alle Planetarier, wir wohnen auf diesem Planeten und haben nur den. Ja? Und die Sterne sind überall die gleichen. Also ich bin in der Hinsicht, also ich finde, Ostdeutsch ist so eine Zuschreibung, die gar nicht, ich bin in der DDR geboren, klar. Ja, und bin da sozialisiert und geprägt, aber es war eher eine osteuropäische Perspektive. Also ich habe nicht von Paris geträumt, ich habe von Moskau geträumt. ich habe mir nicht vorgestellt, die Route 66 lang zu fahren, sondern ich habe mir vorgestellt, mit der Transib zu fahren. Ja, das sind einfach, das ist nicht schlimm, das ist okay, das ist halt einfach nur die Himmelsrichtung, in die wir stärker orientiert waren. Inzwischen sind ja genügend Jahre vergangen, dass man den Kopf auch mal in alle Richtungen strecken konnte. Ich bin spätestens dann Ostdeutsch, wenn ich alleine unter Westdeutschen über die Ostdeutschland rede. Dann merke ich, wie mir das, also die Zuschreibung, und dann nehme ich es ja auch an. Dann muss ich es ja annehmen. Was soll ich dann sagen? Ja. Aber ich finde, das ist ein Korsett. Das ist mir zu eng. Und das ist auch, es ist fast nicht richtig, wer ich bin.
Ich werde kurz lobend sagen, dass ich das total die interessante Antwort finde. Ich gehe davon aus, dass Sie nicht jedes Medium, was sie anfragt, die Zeit haben, da ganz lange nachzuschauen, was dieses Medium, aber in einer Sendung davor haben wir auch darüber gesprochen und so, dass es so eine Blickverschiebung gegeben hat. Also für uns, für mich jetzt zum Beispiel nicht, ne? Also ich habe ja nicht diese längere Ostsozialisation gehabt, dass ich mich als Osteuropäer verstanden hätte durch die Sozialisation heraus. Oder dass ich habe zu viele Ängste und die falschen Ängste. Ich zum Beispiel habe auch irgendwie Angst vor Russland, aber Moskau würde ich sehr gerne sehen. Ich würde auch gerne mit dieser Bahn fahren. Aber die einzige Erfahrung, wo ich mal mit jemandem, der auch die Sprache sprach, durch Bosnien-Herzegowina gefahren bin, und dann waren da Leute im Zug, haben auf Russisch irgendwas gesagt, du siehst aus wie ein Jude oder so. Und das ist irgendwie so hängen, das ist aber total Quatsch, ne? Wahrscheinlich ist Moskau total schön und diese Bahn ist total schön und ich sollte mich da trauen hinzufahren. Aber der Blick ist nach Westen gewandert, gesamtgesellschaftlich, habe ich das Gefühl, und das habe ich beklagt in einer der letzten Folgen, dass das total schade ist. Und deswegen lobe ich hier, das kann rausgeschnitten werden, aber lobe ich diese Antwort, die mich natürlich total erfreut, weil sie zeigt, dass wir da ähnliche Überlegungen hatten. Ja, und jetzt haben Sie es aber auch schon angedeutet. Sie hatten ja vor das Kaltland-Buch vor 10 Jahren geführt, waren sozusagen vor 10 Jahren auf dem Höhepunkt der, sage ich jetzt mal, diskursiven, Sie wussten, was los ist im Diskurs, kannten die Position, wussten, was passiert, haben einen Gegenpunkt gesetzt mit dem Buch Kaltland. Und jetzt sind 10 Jahre vergangen, das Buch wurde nicht so viel rezipiert, Sie haben noch ein zweites Buch nachgelegt, aber ich weiß gar nicht, es wurde jeweils, glaube ich, nicht so viel rezipiert. Würden Sie sagen, die Debatte hat sich im Verhältnis zu vor 10 Jahren weiterentwickelt und doll verändert? Und worin genau, Sie hatten es eben auch schon angedeutet, aber worin würden Sie sagen, bestehen konkret diese Veränderungen?
Also mein Roman wäre sicher, ich hatte den schon länger auch durchaus angeboten oder zumindest mal vorgefühlt, bevor der dann beim Verbrecherverlag erscheinen konnte, großartigerweise. Es war jahrelang, und das haben wir bei Kaltland gemerkt, wo ja schon eine kleine Grund, also die Grundgeschichte, die ich dann im Roman ausweite, die ist ja schon in Kaltland zu finden. Das hat damals, um es klar zu sagen, kein Schwein interessiert, also jedenfalls nicht in Westdeutschland. Und in Ostdeutschland begann man sich dieser Gräuelzeit langsam zu erinnern, weil da musste offenbar sehr viel verdrängt werden. Was ich auch begreife. Das ging mir gar nicht so viel anders. Was mir auffällt, ist, dass jetzt in den letzten 10 Jahren Leute sich mehr trauen, sich zu erinnern. Also zum Teil glaube ich auch Leute jetzt in der Rente sind, also die Generation meiner Eltern, die jetzt einfach mal endlich mal klar gucken können, wo sie nicht mehr das Geld dran schaffen und Angst haben müssen, wie es weitergeht, die sich wieder ein bisschen mehr einmischen, mehr interessieren, mehr auch darauf bestehen, wer sie sind, was ihr Leben war und ist. Ganz viel Selbstermächtigung, also von Seiten, also die Opferperspektive ist ein blöder Begriff, aber er trifft es ja nun mal. Also von Menschen, die aufgrund anderer Hautfarbe oder ja, wir haben es ja gerade im Beispiel gehabt, oder Antisemitismus erleben einfach und erlebt haben, die aufgrund ihrer Herkünfte, Hautfarben, ihres Unangepasstseins radikale Erfahrungen machen mussten mit Gewalt über die Jahre, die ermächtigen sich. Ja. Frauen sind viel stärker zu hören als noch vor 10 Jahren. Also heute fällt sofort auf, wenn dann in der Diskussionsrunde, sagen wir mal, also ja, doch, es fällt auf jeden Fall auf, wenn nur Männer reden. Also es gibt immer auch Frauen im Publikum, die darauf hinweisen. Ja, also da merkt man, dass sich was verändert hat, dass Leute zu Wort kommen, sich zu Wort melden und sich da auch behaupten. Und auch ostdeutsche Stimmen stärker werden. Und steile Thesen zum Teil in den Raum pfeffern, aber bitte sehr. Ja, dann also diese Kolonisierung des Ostens zum Beispiel, kann man bringen, ja, ist auf jeden Fall, kann man sich daran gut abarbeiten, ja, um das zu unterscheiden, also was ist da vergleichbar und was nicht.
Ich finde aber gleichzeitig, genau, auch die Debatte, die Sie vorhin angesprochen haben, also auch so eine Differenzierung in dem Blick der Ossis auf den Osten eigentlich, ne, und dass es sozusagen auch Nazis gab, dass es Antisemitismus gab. Vor kurzem gab es jetzt so einen super Podcast, so einen Kriminalpodcast von der Berliner Zeitung, der Fall Diogo, da ging es auch um so einen Mord an einem Vertragsarbeiter. Und ich finde, das ist halt auch ein großer Vorteil jetzt in den letzten Jahren gewesen, weil man so zwischen der offiziellen Stasi-Erzählung, sag ich mal, und diesen Ostalgie-Shows halt auch irgendwie mal echt über die realen, keine Ahnung, Umbruchssituationen erzählen konnte und einfach so eine Diversität in den Blick reinkriegt. Ja, also das finde ich irgendwie das Gute an so Beiträgen wie Ihren Büchern, aber auch an der Debatte in den letzten Jahren. Ja, Daniel, gern.
Zum Fall Diogo wollte ich nur kurz einwerfen. Ich weiß nicht, ob ihr den Podcast wirklich gehört habt, weil jetzt ist nämlich rausgekommen, der Fall wurde neu aufgerollt, weil ein Mordverdacht durch Nazis stand im Raum. Und dann ist jetzt aber rausgekommen durch die Recherche der Journalistinnen. Also es sieht sehr stark so aus, als hätte sich dieser Mordverdacht, als hätte sich das einfach der westdeutsche Historiker, der Doktor, also er ist, glaube ich, er arbeitet nicht aktiv als Historiker, aber er hat einen Doktor in Geschichte machen können, an der TU, glaube ich. Als hätte der sich das einfach ausgedacht, weil er es plausibel fand, dass wenn da jemand aus dem Zug fällt, dass da muss doch ein Nazi-Verbrechen dahinter, was vertuscht wurde, durch die Stasi dahinter stehen. Also weil ich wollte nur, es ist kein gutes Beispiel für Diversifizierung des Bildes über Ostdeutschland in Ostdeutschland, weil das ist ein westdeutsches Bild, was da sozusagen eine scheinbare Diversifizierung ist ja am Ende wieder, die Stasi hat es vertuscht, keine Diversifizierung, was der sich da ausgedacht hat. Aber interessant ist eigentlich vor allem die Veränderung ist, dass da jetzt Journalistinnen kommen und sagen, Moment mal, stimmt das eigentlich? Wollte ich nur gleich hier unsere Belesenheit herausstellen oder in diesem Fall könnte man Behörtheit sagen.
Was mir noch einfällt zur Elterngeneration, also ich weiß, dass da viele Leute verstummt sind im Laufe der Jahre, weil sie immer wieder also gegen das Desinteresse und die Desinformiertheit des westdeutschen Gegenübers irgendwann nicht mehr anstanken gegen. Ja, also einfach auch keinen Bock mehr hatten, sich jedes Mal dann anzuhören, aber du warst doch mit dem System verstrickt und man durfte gar nicht ausreden. Also so habe ich es jedenfalls oft erlebt bei Leuten, die ja dazu standen, dass sie mit dem System in Treue und Sozialismus gläubig und so weiter. Aber das war ja schon der Punkt, wo das Gegenüber das Gespräch abbrach. Ja, also dann bist du ja korrumpiert. Dann kannst du das ja nicht objektiv beurteilen. Also eben den Ostdeutschen zu erklären, sie dürfen nicht über Ostdeutschland reden, weil sie nicht objektiv sind. Das war ja auch jahrelang. Das passiert heute noch an Unis. Ja, das ist eine verrückte Kiste. Das muss dringend durchbrochen werden. Und ich glaube, das ist Teil des Erfolgs, den ich jetzt mit den Schnapskirschen hatte, dass ich einer Generation angehöre, die da unverdächtig ist. Also ich war 15. Ja, also mir konnte man diese Unterstellung nicht machen. Und darum war es möglich, mir zuzuhören. Darum ist es den Leuten, wenn ich rumreise in Westprovinzen und Großstädten überall, dann ist es den Leuten möglich, mir zuzuhören, während sie meiner Mutter nicht zuhören konnten. Aber über meine Erzählungen, in denen ich ja auch von ihr erzähle, bekommt auch sie die Möglichkeit zu reden. Das ist verrückt. Also das ist auf jeden Fall so ein Eindruck, den ich gewonnen habe über die vielen Lesungen, die ich habe.
Ich glaube, Hänsel und Engler nennen das in ihrem Buch die haftbare Biografie. Und wir haben ja sozusagen dann alle die Gnade der späten Geburt, dass wir für unsere Biografie quasi nicht in dem Maße haftbar oder verhaftbar sind, weil wir diese Frage nicht stellen müssen. Also ich kenne das jedenfalls von meinen Eltern auch, dass die gar keinen Bock mehr haben, irgendwie darüber zu reden, weil sie sozusagen unter Generalverdacht stehen und die Filme und so, die in den 90ern so bekannt wurden und so, oder in den 2000ern oder so, sind ja auch genau diese Frage immer mit bedient haben. Aber was wir noch uns überlegt haben, Sie haben das ja vorhin auch schon mal angesprochen, da, im Zusammenhang mit den Begriffen, dass Sie in diesem Umbruchprozess, wie immer man ihn jetzt auch nennt, aber so ein utopisches Moment oder utopische Momente lagen. Und genau, wir fragen uns so ein bisschen grundsätzlich auch, gibt es eigentlich so ein progressives Erbe aus der Zeit, etwas, womit wir heute weiterarbeiten können?
Na, die grundsätzliche Erfahrung, dass die Welt, wie sie scheinbar festgefahren dasteht und und wie so ein Betonblock um einen herum gezimmert ist, dass die über Nacht sich auch radikal verändern kann, dass die Vorzeichen total verändern können, dass sowas möglich ist. Das ist, glaube ich, ein tolles Gefühl, das kann man gar nicht anders beschreiben, und eine tolle Erfahrung, die ich auch bis heute, von der ich bis heute profitiere. Das merke ich. Und ich würde manchmal den Leuten, den vielen Ostdeutschen wünschen, dass sie das auch stärker erinnerten. Also was so möglich ist. Ja, also dass über Nacht sich die Verhältnisse auch ändern können und nicht von allein. Es war jetzt nicht die Masse der DDR-Bürger, die die Mauer eingerissen hat, es waren schon ein paar besonders mutige nötig und die Umstände waren sicher auch gegeben. Aber dass das möglich ist, dass eben nichts in Stein gemeißelt ist und dass Hoffnung sich lohnt und dass sich auch Mut lohnt, das ist eine Erfahrung, von der ich wünschte, dass die sich mehr spiegelt in den Gesichtern und Haltungen und in der Welt, in der wir leben jetzt.
Ach schön, das ist doch ein schönes Ende und ein schöner Ausblick und eine schöne Aufforderung auch an die Welt, mit der wir vielleicht an dieser Stelle das offizielle Interview, wir quatschen bestimmt noch 5 Minuten länger, aber das offizielle Interview muss jetzt hier enden, die Aufnahme endet und wir bedanken uns sehr herzlich bei Ihnen dass sie sich die Zeit genommen haben, dass sie die technischen Herausforderungen mit uns gemeinsam bestritten haben und auch, ich sage jetzt mal hier, stellvertretend für diese Gesellschaft sage ich danke Ihnen für das Buch, für die Bücher und reisen Sie weiter rum, erzählen Sie weiter und ich hoffe, dass wir uns dann auch irgendwann wieder treffen, live treffen und die Gespräche weiterführen. Vielen Dank Ihnen.
Danke für die tollen Fragen.